Wenn Sie sich heute eine Schulklasse in der Grundschule anschauen und die Kinder wirklich fragen, nicht nur, habt ihr einen deutschen Pass, sondern wie sieht es mit euren Eltern aus, welche Sprache sprecht ihr zu Hause, welche Religion habt ihr und so weiter, dann haben sie eine höhere Diversität als ein DAX-Vorstand. Und diese Diversität wird häufig noch übersehen. Man nennt das auch Superdiversität, weil es keine große prägende Gruppe mehr gibt. Und das ist für Kinder völlig normal. Die verstehen das auch nicht als Problem.
Mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Mein heutiger Gast heißt Sebastian Kurtenbach. Er ist gebürtiger Kölner, lebt allerdings in Münster, weil er dort als Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Sozialpolitik an der Fachhochschule arbeitet. Ich will heute mit ihm über die Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland sprechen, denn die ist aus vielen Gründen ziemlich problematisch. Kurtenbach hat mit seinen Forscherkollegen Aladin Elmar Falani und Klaus-Peter Strohmeier gerade im Kölner Kiepenheuer und Witsch Verlag ein Buch über die junge Generation veröffentlicht. Es heißt Kinder, Minderheit ohne Schutz. Wo er die größten Probleme sieht, wo er aber auch Lösungsansätze sieht, darüber sprechen wir jetzt. Er ist mir via Teams aus Münster zugeschaltet und leider nicht im Podcast-Studio der Redaktion. Ich hoffe, die Tonqualität leidet nicht allzu sehr darunter. Hallo, Herr Kurtenbach.
Guten Tag, hallo.
Die Krise ist für Kinder und Jugendliche zum Normalzustand geworden. Das ist eine der zentralen Thesen in Ihrem Buch. Jetzt haben wir alle noch die Corona-Pandemie in Erinnerung und wissen zum Beispiel, dass Kinder seit dieser Zeit besonders viele psychische Probleme haben. Was alarmiert Sie darüber hinaus?
Es sind vor allem zwei strukturelle Probleme, die ich jetzt erstmal nennen würde. Und Sie haben die Corona-Pandemie schon angesprochen. Und damit würde ich vielleicht auch starten. Denn die Corona-Pandemie war für Erwachsene so eine Episode der Unterbrechung von Normalität. Wenn wir uns jetzt aber vergegenwärtigen, wer 2025 18 Jahre alt wird, dann sind das Kinder, dann Jugendliche und junge Erwachsene, die 2007 geboren sind. Vergegenwärtigen wir uns mal, was dieser Jahrgang 2007, steht exemplarisch, denn so durchlebt hat, seitdem sie auf der Welt sind. Als sie in der Grundschule waren, in der zweiten, dritten Klasse etwa, erlebten sie starke Zuwanderung aus dem Nahen Osten aufgrund von Bürgerkrieg und Staatszerfall. Und was haben Sie dann erlebt, dass Ihre Schulen, Ihre Alltagsorte total unter Stress waren? Wir können uns alle daran erinnern, glaube ich, was los war. Nämlich die Turnhallen waren voll, die Schulen wussten nicht, wie sie mit den vielen neuen geflüchteten Kindern, die zum Teil gar keine Deutsch- oder Englischkenntnisse hatte, umgehen sollten. Also die erste Krisenerfahrung. Dann spulen wir ein paar Jahre weiter. Sie waren nämlich etwa 13 Jahre alt, als die Corona-Pandemie ausbrach. Und das war, Sie haben es ja schon genannt, für Kinder und Jugendliche ein wahnsinniger Einschnitt. Für die ganz Alten und die ganz Jungen gab es die größten Restriktionen. Und das zog sich über längere Zeit. Und die Corona-Pandemie wurde fast nahtlos in ihrem Erleben, fast nahtlos dann abgelöst. Da waren sie so 16. Von dem zweiten Überfall Russlands auf die Ukraine und den damit einhergehenden nochmaligen unter Stress setzenden des Schulsystems über die Aufnahme von Geflüchteten, auch wenn es diesmal besser gelaufen ist, auf der einen Seite, aber dann eben auch ein zunehmender Sicherheitsdiskurs, ohne dass sie selber gefragt wurden. Also wie beispielsweise die Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. All das gehört jetzt zu einer Generationenerfahrung. Zugleich haben sie eben nie die Erfahrung gemacht, in einem Land aufzuwachsen, was funktioniert. Die Busse und Bahnen kommen nicht pünktlich. Das Zukunftsversprechen, wenn du dich anstrengst, geht es dir einmal besser, als es deinen Eltern geht, das funktioniert nicht mehr. Sie machen ja beispielsweise die Erfahrung, dass selbst ihre Eltern, selbst wenn sie ein gutes Einkommen haben, vielleicht gar kein Wohneigentum mehr erwerben können. Also dieses Versprechen auf die bessere Zukunft ist abhanden. Das ist so ein Block der prekären Situation. Der schon ziemlich groß. Und jetzt müssen wir das ist nur die bisherigen Erfahrungen. Und jetzt gucken wir einmal ein bisschen in die Zukunft. Die Generation, die jetzt aufwächst, macht die Erfahrung oder hat die Erwartung an die Zukunft, dass sie gar nicht so viel besser sein wird. Und die Herausforderungen, die jetzt anwachsen werden, sind riesig. Die Rente muss gesichert werden. Äußere und innere Sicherheit muss aufrechterhalten werden. Umgang mit der Klimakatastrophe muss gefunden werden. Die wirtschaftliche Entwicklung ist nicht gerade rosig und auch die Demokratie ist unter Druck. Und die Generation jetzt ist viel kleiner als die Generation von vor 60 Jahren. Und diese kleine Generation muss all diese Aufgaben erfüllen. Und diese zwei Aspekte sind eine prekäre Situation für Kinder. Das heißt, was müssen wir jetzt machen als Gesellschaft? Wir müssen uns erstmal eingestehen, dass es diese prekäre Situation gibt und dann die Kinder, die wir heute haben, optimal fördern, optimal zukunftsfit zu machen. Und daran hapert es noch. Und darauf wollen wir aufmerksam machen.
Sie haben jetzt ganz viele Punkte so kurz angerissen, die aber für sich genommen eben auch ein eigenes Podcast-Thema wären, weil es eben ganz, ganz große Themen sind. Vielleicht bevor wir auch zu Lösungsansätzen kommen, vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei den Problemen, die diese Gesellschaft eben hat, aber die vor allen Dingen dann die Kinder und Jugendlichen betreffen wird. Sie haben eben schon gesagt, dass dieses Generationengefühl der jungen Erwachsenen geprägt ist durch die dauerhafte Erfahrung, dass die Gesellschaft nicht funktioniert, also dem Gefühl, dass die Älteren die Lage nicht unter Kontrolle haben und dass es eben noch schlimmer kommen kann. Und sie sehen, dass sie auch im politischen Diskurs keine Rolle spielen. Was macht es mit denen?
Also die Studienlage zeigt, dass psychische Erkrankungen unter Kindern zugenommen haben. Das ist sicherlich die gesundheitlichen Einschränkungen, die uns alle alarmieren müssen. Wir machen aber auch Studien und fragen Kinder und Jugendliche über ihre Lebenseinstellungen und auch Lebenserwartungen. Und neben Krankheitsbildern sehen wir auch zunehmenden Pessimismus und Gestaltungspessimismus, weil sie eben die Erfahrung machen, dass sie kaum gefragt werden, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Also wir haben einmal gesundheitliche Einschränkungen, die es gibt, aber eben auf der anderen Seite auch so eine Art Gestaltungspessimismus. Und beides muss angegangen werden.
Wir sehen leider ja schon jetzt auch erste beunruhigende politische Ergebnisse dieses Zustands. Also wir haben ja mit Erschrecken gesehen, dass auch junge Menschen vermehrt die AfD wählen. Entsteht da die Gefahr eines Teufelskreises, weil auch diese populistischen Parteien betreiben natürlich alles andere als eine zukunftsgewandte Politik?
Was Populisten ja machen, ist so ein Versprechen von einer Zukunft, die sich anhört wie eine Vergangenheit, die es aber nie gab. Meines Erachtens ist eine großes Problem, dass wir in der demokratischen Mitte wenig diese hoffnungsvollen, konkreteren Zukunftsideen gerade für jüngere Leute formulieren. Das sieht man schon an den Wahlplakaten. Da sind häufig Wahlversprechen eher an Ältere, natürlich auch deswegen, weil sie auch wahlberechtigt sind, adressiert. Aber tatsächlich die Position, also ich habe ja gerade versucht, die Generationenerfahrung der 2007er zu skizzieren, diese Generationenerfahrung aufzunehmen, also wie machen wir aus eurer Generationenerfahrung denn für die Zukunft das Beste? Diese Adressierung findet kaum statt. Und dann haben Populisten leichtes Spiel.
Ein Problem ist natürlich, dass Kinder und Jugendliche keine politische Lobby haben, in dem Sinne schlicht und ergreifend, dass sie auch nicht wählen dürfen. Jetzt könnte man ja sagen, immerhin können die Eltern dieser Kinder natürlich wählen und vielleicht auch die Großeltern. Aber sie sagen, das reicht eigentlich nicht und es ist sozusagen ein Fakt, dass eigentlich Kinder und Jugendliche strukturell benachteiligt werden.
Ja, und jetzt müssen wir uns einmal Zahlen angucken. Nämlich, wenn wir uns die letzte Bundestagswahl anschauen, dann waren dort bereits etwas über 50, über 55% sogar der ab 60-Jährigen stellten den Anteil aller Wahlberechtigten. Also das heißt, ich sage es einfacher, über die Hälfte der Wahlberechtigten war da schon über 55 Jahre alt. Und das wird anwachsen. Also die jüngere Generation ist allein von der Größe her nicht mehr so wahlentscheidend. Dann gibt es noch die Debatte, das Wahlalter runterzusetzen, Beispiel auf 16 Jahre. Die Kohorten sind aber gar nicht so groß, also die Jahrgänge sind gar nicht so groß, dass das so einen riesigen Unterschied macht. Jetzt sagen Sie aber zu Recht, es gibt immer das Argument, Eltern könnten für ihre Kinder eintreten. Wenn wir uns da auch die Zahlen anschauen, wir haben etwa 13 Millionen Eltern mit minderjährigen Kindern in Deutschland. Und die Zahl ist gar nicht so riesig, weil die dann auch tatsächlich wahlberechtigt sind. Wir müssen abziehen, Menschen ohne deutschen Pass und ein paar andere kleinere Gruppen dann wiederum, die nicht wahlberechtigt sind. Und dann bleibt gar nicht so viel übrig. Und wenn man es dann nochmal vergegenwärtigt, haben wir es mit weniger Eltern sowieso in Deutschland zu tun. Also wenn man ganz optimistisch bei so 10 bis 11 Millionen wahlberechtigten Eltern bleibt, haben wir es damit zu tun, dass es wesentlich mehr ADAC-Mitglieder beispielsweise als Eltern gibt. Und Eltern sind auch nicht keine besonders gut organisierte Gruppe. Der DGB beispielsweise hat etwa 8 Millionen Mitglieder. Also es gibt besser organisierte andere Gruppen als Eltern. Und es ist auch nicht so, als würde aus der gemeinsamen Elternerfahrung heraus politische Entscheidungen getroffen werden, Wahlentscheidungen getroffen werden. Das sehen wir bei Nachwahlbefragungen nicht.
Sie nennen ja etliche interessante Zahlen in Ihrem Buch und eine fand ich wirklich auch erschreckend und das ist der Altersmedian. Der ist in Deutschland nämlich besonders hoch und der liegt bei 45,1 Jahren. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung ist älter als 45 und die andere Hälfte ist jünger. Und wenn man das mal im internationalen Vergleich sieht, dann sieht man, dass Japan, was glaube ich auch weithin bekannt ist, mit 49 Jahren zwar deutlich drüber liegt, aber wenn man zum Beispiel nach Großbritannien und in die USA guckt, der nur bei 40 liegt und wenn man es ganz auf die Weltbevölkerung betrachtet, sieht eben bei 30 Jahren. Warum ist dieser Altersmedian gerade in Deutschland so unglaublich hoch?
Das liegt, also wenn wir uns die demografische Verteilung in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass wir eine Gruppe haben, die besonders groß ist. Nämlich ist die sogenannte Boomer-Generation. Die ist einfach so groß, dass sie den Altersdurchschnitt nach oben so stark verschiebt. Das ist wie so eine große Gruppe praktisch, die nach oben wandert in der Alterspyramide. Die verschiebt den Altersmedian. Es ist gar nicht so in den Bevölkerungsvorausberechnungen, dass die Anzahl der Kinder so drastisch zurückgehen wird vom heutigen Niveau angesehen. Aber die sogenannte Boomer-Generation ist einfach so groß. Das kann man dahingehend sich vergegenwärtigen, ist im Jahr 2024 sind doppelt so viele Menschen in Deutschland 60 Jahre alt geworden, als geboren worden. Das muss man, also die größte Boomer-Jahrgang ist etwa doppelt so groß wie die Generation, die jetzt geboren worden ist. Und dieses Verhältnis, das wird uns noch einige Jahre bis in die 40er Jahre mit Sicherheit beschäftigen und prägen. Denn dadurch haben sich Schieflagen entwickelt.
Naja, und vor allen Dingen auch finanzielle Schieflagen. Die Zahl ist ja ziemlich drastisch, die Sie beschreiben. Jeder vierte Euro des Bundeshaushalts, das sind im Jahr 2024 127 Milliarden Euro, geht heute schon in den Zuschuss der Rentenversicherung, weil die Rentenversicherungsbeiträge eben nicht ausreichen, um die aktuellen Rentenauszahlungen zu decken. Und da sind die Kosten für die Pensionen im Ruhestand gar nicht berücksichtigt. Und das ist ja eine immens hohe Zahl, jeder vierte Euro, also 25% des gesamten Bundeshaushalts. Und da reden wir eben von einem jährlichen Beitrag, der geleistet ist, werden muss und der eben auch wächst. Kommt es zum Absturz dieses jetzigen Systems, wenn wir nicht schnell handeln?
Also bei den 127 Milliarden sind auch die Mittel für die Bekämpfung von Altersarmut mit drin. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Aber ja, da sind wir heute. Das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir Rente tatsächlich sichern wollen, müssen wir überdenken, wie wir es heute machen. Da sind auch viele Leute dran. Das ist jetzt auch keine neue Nachricht für Finanzpolitiker, dass das System durchaus unter Stress gesetzt ist, die Finanzierung der Rente. Und da gibt es auch tatsächlich viele kluge finanzpolitische Vorschläge, wie man das angehen kann. Also beispielsweise Rentensysteme zusammenlegen, Flexibilisierung des Eintrittsalters, auch nach Berücksichtigung der körperlichen Schwere der Arbeit, die geleistet worden ist in der Biografie und, und. Es gibt verschiedenste Ansätze, aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass einfach jetzt anfängt, eine sehr große Generation in den Ruhestand zu treten. Und wie wir das finanzieren, ohne dabei die Zukunftsfähigkeit der nachkommenden Generation in Frage zu stellen, das ist eben die große Herausforderung. Da braucht es wirklich Lösungen, die auf einer breiten gesellschaftlichen Debatte erarbeitet worden sind.
Was ist eigentlich mit dem Lösungsansatz, wir müssen halt wieder mehr Kinder bekommen? Die Geburtenrate ist ja ständig gesunken.
Ja, es ist so ein klassischer, auch sehr populistisch sich anhörender Ansatz. Also wir müssen feststellen, dass wir kaum familienpolitische Maßnahmen kennen, die die Geburtenrate hochgetrieben haben. Das zu überlegen, dass Familiengründung politisch gesteuert werden kann, das funktioniert in Demokratien praktisch nicht. Und jetzt würde es, wie auch immer, dennoch passieren. Wir können es ja mal das kurz vorstellen. Dann hätten wir ein Riesenproblem, weil wir gar nicht genug Personal in den Kitas haben, nicht genug Personal in den Schulen haben, um viel mehr Kinder tatsächlich zu versorgen. Und uns würden Eltern auf dem Arbeitsmarkt fehlen, wenn sie in Elternzeit gehen. Und das ist in Zeiten von Fachkräftemangel eben durchaus auch ein Problem. Deswegen eher das Plädoyer dafür, die Kinder, die Jahrgänge, die wir jetzt haben, von der Größe her, das sind etwa 750.000 Menschen pro Jahr, die geboren werden, Pi mal Daumen, in Deutschland, die optimal zu fördern. Weil wir dürfen uns ja nicht, wir dürfen uns ja da nicht in die Tasche lügen. Bereits heute verlassen etwa 6% der Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Schulabschluss. Das sind 50.000 Kinder pro Jahr. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten.
Jetzt ist ja das Thema Migration in diesem Zusammenhang sehr spannend, weil man muss ja sagen, dass das für diese Schieflage ein Segen ist. Also ohne stetige Zuwanderung wäre unsere Bevölkerung schon lange deutlich mehr geschrumpft. Das heißt, auch nur Migration hat dazu geführt, dass wir nicht noch älter sind als eben diese 45,1 Jahre im Median. Und eine weitere interessante Zahl ist eben, dass gerade bei den Kindern und Jugendlichen Migrationshintergrund eigentlich mit schon eher die Normalität ist. Ungeachtet dessen, wie wir in diesem Land über Migration und Menschen mit Migrationshintergrund leider mittlerweile sprechen.
Das gehört eben auch zur Generationenerfahrung dazu. Also vergegenwärtigen wir uns das nochmal. In Großstädten haben mittlerweile weit über die Hälfte der Kinder in Grundschulen einen Migrationshintergrund. Wenn Sie sich heute eine Schulklasse in der Grundschule anschauen und die Kinder wirklich fragen, nicht nur, habt ihr einen deutschen Pass, sondern wie sieht es mit euren Eltern aus, welche Sprache sprecht ihr zu Hause, welche Religion habt ihr und so weiter, dann haben sie eine höhere Diversität als ein DAX-Unternehmen, also ein DAX-Vorstand. Und diese Diversität wird häufig noch übersehen. Man nennt das auch Superdiversität, weil es keine große prägende Gruppe mehr gibt. Und das ist für Kinder völlig normal. Die verstehen das auch nicht als Problem. Die Problematisierung von Diversität kommt häufig von Gruppen, die selber nicht an diese Superdiversität biografisch gewöhnt sind. Und wenn man sich den Anteil des Migrationshintergrunds, das ist ein problematisch-statistisches Konstrukt, darüber reden wir im Buch auch, aber wenn wir uns den Anteil anschauen, des Migrationshintergrundes an den verschiedenen Altersjahrgängen, dann können wir sehen, dass gerade bei den über 55-Jährigen der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund weit unter 20 liegt. Bei den ab 75-Jährigen geht es sogar auf etwa 10% runter und bei den unter 5-Jährigen oder auch unter 18-Jährigen ist das bei schwankt zwischen 38 und 40%. Und jetzt müssen die einen die Entscheidung treffen, wie eine superdiverse Gesellschaft eigentlich und auch Schule funktionieren soll, die selber diese Erfahrungen nie gemacht haben. Und das ist Teil auch durchaus eines strukturellen Dilemmas. Deswegen, wir müssen dafür plädieren, nicht nur Kinder zu sehen, sondern auch tatsächlich zu beteiligen, ihre Perspektiven, ihre Erfahrungen auch wirklich zu berücksichtigen.
Das heißt, ein hoher Migrationshintergrund im Kinder- und Jugendalter führt natürlich auch zu besonderen Herausforderungen, die man adressieren muss im Bildungssystem.
Genau, also und da muss man sagen, Schule tut da schon einiges, aber Schule steht eben durchaus vor der Herausforderung, dass sie auch einen kulturellen Wandel durchlaufen müssen. Denn die Schülerschaft ist super divers, von Superdiversität geprägt auf der einen Seite. Die Lehrer überhaupt nicht oder wenig. Ne? Also die haben häufig kaum eine Migrationsvorgeschichte und haben logischerweise studiert, haben vielleicht nicht immer die Einblicke in die Lebenswelt von Kindern, die sie unterrichten. Aber sie haben, wir sehen in Schule eben auch sowas wie Normalitätsvorstellungen, was Kinder beispielsweise mitbringen müssen. Das funktioniert aber heute nicht mehr. Und es kann auch nicht hingenommen werden, dass Kinder systematisch im Schulsystem scheitern. In kaum einem anderen OECD-Land ist die Bindung des Schulabschlusses so sehr an die soziale Herkunft der Eltern gebunden. Also Kinder von Akademikern werden selber häufiger Akademiker. Diese Bindung ist in Deutschland besonders stark ausgeprägt. Und eben auch die Privatisierung von Verantwortung. Also das Scheitern oder auch das Verhindern des Scheiterns wird in die Familien ausgelagert und nicht von den Schulen als Verantwortung übernommen. Deswegen sagen wir ja, es ist mehr als nur Geld ins System zu bringen, sondern auch, es muss auch ein Kulturwandel stattfinden. Also tatsächlich Verantwortung proaktiv zu übernehmen für gelingende Kindheit.
Das hat man, glaube ich, in der Corona-Krise auch besonders deutlich gesehen, dass die Kinder, wo die Eltern helfen konnten bei Hausaufgaben oder eben eigentlich bei Schule an sich, in einer Zeit, wo Homeschooling eben die Regel war, die haben besonders profitiert und die anderen haben eben überhaupt nicht profitiert, beziehungsweise sind richtig zurückgeblieben.
Genau, und das meinen wir eben mit dieser Privatisierung von Bildung. Und das meint eben mehr als nur Privatschulen, sondern eben auch, dass Hilfen praktisch fürs Bildungssystem in die Familien hinein verlagert wird. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass Eltern wahrscheinlich immer weniger Zeit dafür haben werden. Man kann jetzt lange über 4-Tage-Wochen oder dergleichen sprechen. Volkswirtschaftlich wird das wahrscheinlich nur für einen kleinen Teil funktionieren können. Eltern werden wahrscheinlich in Zukunft wahrscheinlich mehr arbeiten müssen, können weniger unterstützen und deswegen müssen Schulen in der Lage sein, das auszugleichen. Und das beobachten wir. Es gibt Schulkonzepte, es gibt Modellschulen, wo das schon gut funktioniert, aber es ist eben nicht in der Fläche der Fall.
Es gibt zwei Sätze, die auch zentral sind in Ihrem Buch. Ich habe sie rausgeschrieben und Sie sagen, Kinder müssen in einer alternden Gesellschaft ins Zentrum des politischen und gesellschaftlichen Denkens gerückt werden. Das ist keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Vielleicht sprechen wir jetzt auch nochmal ganz konkret darüber, wie man das machen kann. Sie haben natürlich ein paar Dinge genannt. Die Schulen müssen mehr tun. Konkret ist die Frage jetzt wie. Aber was würde das konkret bedeuten, wenn ein alterndes Land eben auch ein kinderorientiertes Land ist?
Dass man sich sehr schnell die Frage stellt, was bedeutet das eigentlich für Kinder? Eine Entscheidung wird getroffen, eine Entscheidung wird vorbereitet. Was bedeutet das für Kinder? Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir das nicht tun. Da gibt es aber durchaus Instrumente. Also ich würde sagen, im Buch haben wir unterbreiten wir drei Vorschläge. Und dieses, was können wir tun, damit Kinder mitgedacht werden, ist einer dieser drei Vorschläge. Und dieser ist eben, also Zukunftsräte zu etablieren, und zwar für Parlamente oder für Stadträte, überall dort, wo Entscheidungen getroffen werden, dass dort eben auch Kinder und junge Erwachsene drin sitzen und ihre Meinung dazu äußern können und dass sich dann das beschlussfassende Gremium mit dieser Meinung damit auseinandersetzen müssen. Da gibt es die Erfahrungen der Bürgerräte und die zeigen eigentlich, dass das ganz gut funktioniert. Und es würde vor allem dazu führen, dass man sich eben immer die Frage stellt, wenn wir jetzt eine Entscheidung X oder Y treffen, wie sehen das eigentlich Kinder, wie sehen das Jugendliche und was bedeutet das für die nachwachsende Generation? Allein diese Frage sich systematisch zu stellen, würde bedeuten, Kinder in den Mittelpunkt politischer und gesellschaftlicher Aufmerksamkeit zu rücken. Das wäre sicherlich ein Aspekt.
Vielleicht mal am konkreten Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Also politische Parteien erarbeiten etwas, was sie in die Umsetzung bringen wollen, was beschlossen werden soll, was Folgen hat fürs Bildungssystem oder für den Klimaschutz oder ähnliches. Und dann würde der Zukunftsrat als eine Art Kontrollgremium eingreifen und sagen, Moment mal, das ist vielleicht für Senioren ab 70 gut, aber für die Kinder nicht oder für die Zukunft.
Genau, und dann der Trick wäre, dass dann das beschlussfassende Gremium, beispielsweise der Stadtrat der Stadt Köln, dazu öffentlich debattieren muss, dazu eine öffentliche Stellungnahme machen muss, sich dazu verhalten muss. Und allein diese Thematisierung führt automatisch dazu, dass man sich zumindest strukturell darüber Gedanken macht. Und man sich auch nicht aus der Verantwortung nehmen kann, sagen, ja, darüber haben wir nicht nachgedacht. Das war ein unintendierter Effekt. Wenn das auf den Tisch liegt und man sich dazu verhalten muss, dann kann man davon ausgehen, dass Kinder systematisch bedacht werden. Das ist das Wichtige. Ob damit immer alle Entscheidungen so herbeigeführt werden, wie sich die junge Generation das wünschen würde, Das ist damit nicht garantiert. Aber es gibt diese Thematisierung und das ist wichtig, das strukturelle Mitdenken.
Sie haben ja eben schon gesagt, es gibt die ersten Bürgerräte auch in Deutschland, die aktiv sind und die jetzt nicht als alleinige Aufgabe eben haben, Kinder und Jugendliche in den Blick zu nehmen, die es aber eben auch schon tun. Wie sehen Sie denn diesen Lösungsansatz, den Sie vorschlagen? Wird der schon breiter diskutiert oder ist das was, wo Sie einfach auch sagen, nee, aber das müssen wir jetzt dringend tun?
Also ich glaube, die Zeit jetzt der Bürgerräte, die anbricht, ist ein Wandel durchaus in der politischen Kultur. Also wie können wir Bürgerinnen und Bürger neben Parteiengagement noch stärker in die Demokratie einbinden? Und die Zukunftsräte ist praktisch ein Element dieser Entwicklung, die wir gerade sehen. Wir bewegen uns so oder so in diese Richtung. Und wenn wir uns in diese Richtung bewegen, dann würden wir auch dafür appellieren, die junge Generation strukturell zu berücksichtigen.
Wir haben hier und da schon über Schulen gesprochen, aber vielleicht nehmen wir das nochmal als einen Themenkomplex genauer in den Blick. Sie haben eben gesagt, es wäre natürlich schön, wenn Eltern mehr Zeit hätten, sich um ihre Kinder zu kümmern. Aber einerseits sind sie volkswirtschaftlich wichtig, auch in Zeiten des Fachkräftemangels. Und andererseits haben gar nicht alle Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder zu fördern. Und auch die müssen genau die gleichen Chancen idealerweise bekommen wie alle anderen Kinder auch. Das sind also sozusagen zwei gesellschaftliche Fakten, glaube ich. Jetzt ist es aber auch so, Kinder verbringen immer mehr Zeit in der Schule. Also wir haben sie ja als positives Beispiel auch aufgeführt. Wir haben die Ganztagsbetreuung ausgebaut etc. Das ist ja einerseits gut, um Kindern besonders viel Förderung zu ermöglichen. Trotzdem sind die Nachrichten in Bezug auf Schulen in Deutschland ja eigentlich im Moment eher schlecht.
Also ich würde für die optimale Förderung von Kindern außerhalb der Familie noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir auf Schulen gehen. Denn es gibt ja immer noch die Großelterngeneration und die darf nicht vergessen werden. Und das sind die Boomer, das sind die vielen, die jetzt in Rente gehen, die die Generation Erfahrung gemacht haben, dass sie eigentlich immer zu viele waren, dass nie Platz für sie war. Und jetzt ist es ein Riesenvorteil, dass sie viele sind. Erstens wissen wir, dass die Kinder, die ein gutes Verhältnis zu ihren Großeltern haben, höheres Wohlbefinden haben, dass es ihnen besser geht, aber auch, dass es den Großeltern besser geht. Also die Überlegung, wie können wir eigentlich diese Generationenverhältnisse, die es schon gibt, die gut sind, auch weiter stärken. Wir haben nämlich keinen Generationenkonflikt und den sollten wir uns auch nicht einreden lassen. Die innerhalb von Familien sind die intergenerationellen Beziehungen nämlich gut bis sehr gut. Auch Jüngere wollen gar nicht, dass Renten gekürzt werden. Und auch Ältere wollen nicht, dass es Kindern schlecht geht.
Also es gibt schon eine Solidarität untereinander.
Genau. Und darauf kann man aufbauen. Das ist eine Ressource. Aber es gibt etwa ein Drittel der Großelterngeneration, die keine Enkel haben. Und das sind diejenigen, die auch ein erhöhtes Risiko später haben von Einsamkeit. Und da braucht es durchaus Ansätze, wie wir Enkellose mit Kindern zusammenbringen können, im gegenseitigen Vorteil. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise könnte beim Rentenbescheid auch ein Angebot mitgeschickt werden für Beratung für Ehrenamt, zum Beispiel auch Ehrenamt an Schulen. Um auch mit der nachwachsenden Generation in Kontakt zu kommen. Denn Ältere haben ja ganz viel Potenzial. Also die Generation, die jetzt in Rente geht, ist so gut gebildet, so gesund, so wohlhabend und auch so technikkompetent wie keine andere Generation, Großelterngeneration zuvor. Das sind diejenigen, die während der Corona-Pandemie durchaus häufig in Führungspositionen waren. Dem muss man nicht erklären, wie ein Smartphone funktioniert. Das wissen die. Und das kann man ja durchaus nutzen. Das ist ein Ansatz. Und das wäre Förderung von Kindern außerhalb der Familien, aber noch nicht an Schulen. Und Schulen, wenn wir uns über Schulen Gedanken machen, dann sehen wir, dass Schulen in den letzten Jahren ganz viele Aufgaben übernommen haben, die sie zum Teil strukturell überfordert. Und die Idee ist nun zu sagen, Schule muss vielleicht gar nicht mehr all das leisten, sondern Schulen weiterzuentwickeln, dort, wo es geht, zu sogenannten Community-Zentren. Das sind Ansätze, die es in anderen Ländern, beispielsweise Kanada, schon lange gibt oder auch in Großbritannien schon lange gibt. Also Schulen nicht nur als Bildungsorte zu verstehen, sondern als Gemeinschaftsorte. Was man da halt bräuchte, wäre Flächen für Vereine beispielsweise oder Nachbarschaftsinitiativen oder auch Coworking Spaces für Erwachsene. Und die alle tragen etwas beispielsweise zur Nachmittagsbetreuung bei. Das sind integrierte Ansätze, wo eine Schule nicht mehr nur Schule ist, sondern gesellschaftlicher Mittelpunktsort, beispielsweise eines Veedels.
Das würde auch bedeuten, zum Beispiel Seniorenzentren in die Nähe von Schulen oder sogar den Senioren-Kaffeezirkel in die Schule verlegen, damit dann die Senioren den Kindern vorlesen.
Als Beispiel, als Community, also nicht nur in Schule, sondern ins Community-Zentrum, was eine Art wirklich Erleben von Gesellschaft und von Gemeinschaft, von beidem, von Gemeinschaft und von Gesellschaft. Genau um solche Ansätze gibt es. Und da gibt es auch schon gute Beispiele in Köln. Es gibt auch gute Beispiele woanders in Deutschland. Es gibt eine Kommune, die genehmigt nur eine Kita, wenn auch ein Altenheim in der Nähe ist, um genau solche intergenerationellen Beziehungen auch tatsächlich erwachsen zu lassen. Und wenn wir Schule weiterentwickeln müssen, dann würde ich sagen, entwickeln wir sie doch so weiter, dass sie entlastet wird, Entdifferenzierung, und dass all die vielen anderen Aufgaben, die Schule heute übernimmt, von Gesundheitserziehung über Vermittlung handwerklicher Tätigkeiten und so weiter, das können andere vielleicht auch gut, aber das kann doch alles an einem Ort stattfinden und die verschiedenen Kompetenzen Schule zur Verfügung stellen, ohne dass Schule sie selber organisieren muss. Dann kann Schule sich nämlich auf das konzentrieren, was ihr Kernauftrag ist, nämlich Bildung zu vermitteln.
Ich finde das mit den Vereinen und den Schulen interessant. Ich meine, schon jetzt ist es natürlich so, dass zum Beispiel Vereine Sporthallen von Schulen mitnutzen dürfen. Und ich glaube auch, dass es zunehmend wichtiger ist in einer Zeit, wo ja auch die Vereine finanziell enorm unter Druck geraten, weil wir erleben gerade zum Beispiel auch in Köln, dass da massiv gekürzt wird in dem Bereich, weil eben die finanziellen Mittel von Kommunen immer knapper werden. Aber wie könnten Vereine noch besser in ihren Augen sich an die Schulen andocken und dort auch eben direkt mit den Kindern vor Ort arbeiten?
Also wir stellen uns das mal vor. Wir hätten keinen klassischen offenen Ganztag mehr. Heute läuft das so, in den Schulen gibt es dann meistens einen Träger, einen Wohlfahrtsverband, wie auch immer, der die Nachmittagsbetreuung organisiert.
Die mal mehr oder weniger gut ist, muss man auch sagen, ne?
Ich will jetzt gar nicht über die Qualität reden. Es ist erst einmal nur, das passiert. Und dann meistens arbeitet dort eine sozialpädagogische Fachkraft und ganz viele Honorarkräfte, ein paar Ehrenamtler, die in irgendeiner Weise die Nachmittagsbetreuung organisieren. Sie sagen, es gibt Qualitätsvariationen. Und die Vorschlag ist, das ist ja schon gut, das weiterzuentwickeln, zu sagen, in diese Nachmittagsbetreuung, das muss nicht mehr ein Träger alleine machen, das machen viele Träger zusammen. Und diejenige, die bisher die OGS-Leitung gemacht hat, auf einer Ganztagsschule, die OGS-Leitung gemacht hat, ist eine Art Campus-Management. Die versucht eben Vereine, Organisationen, Beratungseinrichtungen, Jugendzentren und so weiter, alles an einen Ort zu organisieren. Auch sowas wie die Freiwillige Feuerwehr, THW oder ein Repair-Café. Warum nicht? Und dass dadurch praktisch ein ganzer Stadtteil die Verantwortung übernimmt, diese Nachmittagsbetreuung hinzubekommen, dabei aber eben auch die Flächen nutzen kann. Und wir können das dann noch weiterdenken. Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Es gäbe ein paar Coworking Spaces, Arbeitsplätze. Gerade für Menschen in Ballungsräumen wie in Köln ist das hochgradig attraktiv. Nicht jeder hat weil die Mieten so hoch sind, ein Arbeitszimmer zu Hause. Aber man will vielleicht nicht immer ins Umland fahren und muss es vielleicht auch nicht immer ins Umland fahren, um dort zu arbeiten. Also kann man das Kind morgens in die Schule begleiten, setzt sich dort in ein ausgestattetes Coworking Space für kleines Geld und mittags kriegt man vielleicht sogar dasselbe Essen wie in der Schulmensa und auf einmal ist es nicht mehr so egal, was Kinder mittags zu essen bekommen, weil man es eben auch selber erfährt. Und das würde Kinder tatsächlich diesen Ort Schule zu einem gesellschaftlichen Mittelpunktsort machen und nicht mehr zu einer abgesonderten Sonderumwelt, wie er heute ist.
In der Theorie klingt das wirklich sehr, sehr schön. In der Praxis wäre es natürlich so, dass dafür Schulen auch umgebaut werden müssten oder man das gegebenenfalls sogar nur mit neuen Schulen planen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, gerade entstehen in Köln auch neue Schulen. Aber wie ist es überhaupt jetzt in kürzester Zeit oder in mittelfristiger Zeit denkbar, dass sowas dann auch realistisch wird? Denn die Realität sind vor sich hin modernde Klassenräume in Teilen. Von Schultoiletten müssen wir gar nicht ersprechen. Also die Schulen sind ja an sich schon in einem derart schlechten baulichen Zustand, dass ich glaube, niemand dort freiwillig einen Coworking Space zum Beispiel haben möchte.
Aber das ist ja nichts, was wir auf Dauer fortschreiben müssen. Wenn wir sowieso in Schulen investieren müssen, und zwar meine ich die Gebäudeinfrastruktur, dann kann man doch solche Konzepte mitdenken. mir ist auch klar, dass das nicht von jetzt auf gleich komplett überall passieren wird. Aber das ist ja kein Grund, es nicht anzugehen. Und ich habe den Eindruck, wenn ich über das Konzept und die Idee von Community Center spreche, niemand ist so richtig dagegen. Aber noch niemand traut sich so recht. Weil es ist finanziell, was das Personal angeht, gar nicht so viel mehr als jetzt, der offene Ganztag. Es ist vor allem Gebäude, die häufig fehlen, die Flächen. Das stimmt. Aber es gibt da durchaus Mittel, beispielsweise in der Städtebauförderung, die weiterentwickelt werden können. Und ich würde sagen, wir müssen mal einen Anfang machen. Die Schulgebäude müssen ohnehin saniert werden. Und bei der Sanierung können dann eben auch solche Flächen mitbedacht werden.
Ich meine, Einsamkeit ist ein ganz, ganz großes Thema, was auch die Politik eben zunehmend erkennt. Und ich finde diese Idee, dass man eben guckt, wie kann man die Älteren mit den Jüngeren zusammenbringen, weil eben beide davon profitieren, total schön. Interessant finde ich eben auch, dass sie feststellen, dass es überhaupt keine systematische Ansprache seitens der Kommunen gibt, was die Rentnerinnen und Rentner angeht. Das heißt, es ist immer Eigeninitiative, ob man ein Ehrenamt macht oder nicht, und dann engagieren sich die eh schon engagiert sind. Wie könnte so eine systematische Ansprache aussehen und welche Anreize könnte man noch schaffen, damit, ich sag mal, wirklich flächendeckend Seniorinnen und Senioren auch Lust haben, da mitzumachen, zu ihrem eigenen Vorteil, den sie vielleicht am Anfang noch gar nicht unbedingt sehen würden?
Ja, also erstmal, was die Ansprache angeht, und das andere ist dann praktisch der Benefit, ne? Also was die Ansprache angeht, eine Möglichkeit wäre eben mit dem Rentenbescheid auch darauf hinzuweisen, dass es in der Kommune Ansprechpartner gibt, die vielleicht für Ehrenamt neugierig machen können. Das macht die deutsche Rentenversicherung zurzeit zum Teil auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass es Beraterinnen für die deutsche Rentenversicherung braucht im Ehrenamt. Das kann man ja ausweiten. Zudem hat die Einwohnermeldestatistik die Möglichkeit, jeden Jahrgang, also jede Person anzuschreiben. Man kann es auch nach einer Stichtagsregelung machen. Da würde ich sagen, muss man pragmatische Lösungen finden. Ich würde sagen, darauf aufmerksam machen. Sie sind jetzt, sagen wir, 65 Jahre alt. Ja, vielleicht steht bald der Ruhestand bei Ihnen an. Und es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, den Ruhestand aktiv zu gestalten. Gerade, ich habe ja eben schon gesagt, die Großelterngeneration ist so fit wie noch keine andere Großelterngeneration zuvor. Und dann eben das Angebot zu machen, systematisch das Angebot zu machen. Wir können es ja mal zusammensetzen, wir können es mal auf einen Tee oder Kaffee treffen und dann erzählen wir Ihnen, welche Möglichkeiten es vielleicht bei Ihnen im Viertel gibt. Das würde schon sehr helfen, diese systematische Ansprache. Weil bislang ist das eher Zufall. Die Frage ist, wie könnte man davon profitieren? Neben Anerkennung, es gibt ja beispielsweise Engagiertenkarte oder Ehrenamtskarten, die dann vielleicht verminderten Eintritt in den Kölner Zoo oder dergleichen mit sich bringen, oder am Empfang der Oberbürgermeisterin. Also solche Art von Symboliken durchaus, aber es gibt auch die Möglichkeit zu überlegen, kleine Honorare anzubieten Steuergutschriften anzubieten für engagierte Ältere. Das sind alles dann am Ende Fragen, die muss Politik entscheiden. Also das sind Vorschläge, die wir im Buch unterbreiten, aber die Arbeit der Entscheidung, das muss dann auch tatsächlich Politik treffen.
Wie ist denn die Studienlage dazu? Kennen Sie die? Also gibt es viele, die sagen, ja, ich würde mich engagieren, wenn ich stärker in die Hand genommen würde, oder ich würde mich stärker engagieren, wenn meine ohnehin sehr schmale Rente dadurch zumindest minimal aufbesserungswürdig wäre?
Also über die Frage der Ansprache, also da sagen viele Leute, dass sie gar nicht wissen, wo man sich engagieren könnte. Und daraus ist immer zu folgern, wenn sie es nicht wissen, dann wissen sie auch gar nicht, was ihnen praktisch entgeht. Weil wir wissen auch, dass diejenigen, die sich engagieren, ein höheres Wohlbefinden berichten, hohe Zufriedenheit auch im Alter berichten. Also da haben wir es häufig eben mit Informationsdefizit zu tun. Eben auch dieses, jemand setzt sich mit mir zusammen, setzt sich mit mir auseinander und dann überlegt, wo vielleicht ein Engagement möglich wäre und geht vielleicht mit mir auch da am Anfang auch mal hin. Also wirklich so eine Lotsenfunktion einzunehmen. Das scheint ganz gut zu funktionieren, wenn wir das ernst nehmen, was uns Leute berichten, dass sie gar nicht wissen, wo man sich engagiert. Und wir wissen aus anderen Studien, nicht nur was das Engagement Älterer angeht, sondern grundsätzlich, dass Anreizsysteme eigentlich häufig zumindest die Bereitschaft von neuen Handlungsoptionen eröffnet. Also von daher ist eine gut gemachte Anreizstruktur, ob jetzt über kleine Honorare, Bonuszahlungen, Symboliken, wenn die so sind, dass Leute sich dadurch tatsächlich wertgeschätzt fühlen, das wird funktionieren. Da bin ich sehr, sehr optimistisch.
Interessanterweise deckt sich das ja auch mit Studienergebnissen zum Beispiel von einer Langlebigkeitsforschung, die besagt, dass diejenigen Menschen vor allen Dingen gesund und glücklich altern, die eben sich auch als sinnvoll noch empfinden und in einem sozialen Gefüge sind, auch bis ins hohe Alter. Das finde ich jetzt total interessant, dass das hier irgendwie gewissermaßen zusammenkommt. Also, dass die Benefits wirklich auf beiden Seiten da wären. Jetzt sieht es ja im Moment, ehrlich gesagt, auf vielen Ebenen nicht danach aus, als würden wir Kindern ihre Bedürfnisse weit nach oben stellen. Wir haben ein paar der Themen im Podcast gerade besprochen. Umso wichtiger sind eben die Lösungsvorschläge, die Sie gemacht haben. Was macht Ihnen denn Hoffnung, möchte ich am Ende des Podcasts gerne fragen.
Also Hoffnung macht mir wirklich die faktische Notwendigkeit. Jeder, der sich die Demografie anschaut, muss zu solchen Schlüssen kommen. Denn die Lasten, die auf die junge Generation jetzt zukommen, sind immens. Und alle wollen, dass diese Lasten geschultert werden. Deswegen bin ich ziemlich optimistisch darüber, dass man die Realitäten zur Kenntnis nimmt und daraus die richtigen Schlüsse zieht.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube, dass riesiger Handlungsbedarf besteht, ist vollkommen klar. Ob die Zukunft trotzdem eine gute wird, wir haben bald Bundestagswahlen. Auch das wird natürlich wichtig, weil dann politische Parteien gewählt werden, die das natürlich auch in die Tat umsetzen müssen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir über dieses Thema irgendwann mal nochmal in einem Podcast sprechen. Sie sind ja zwar nicht mehr in Köln, aber auch nicht so weit weg in Münster. Und ich hoffe, Sie sind dabei.
Sehr gerne.
Machen Sie es gut. Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Mit K.